Als ein Nachklang zu heute Morgen habe ich gerade diesen Zettel zugesteckt bekommen mit einem Spruch drauf. Und das kann man gut lesen, so als Ergänzung, als Nachklang zu heute Morgen. Sag den Leuten, die du lieb hast, immer wieder, dass du sie lieb hast. Die Liebe der Menschen lebt von gütigen Worten. Auch alte und große und mächtige Menschen hungern nach einem gütigen Wort. Das ist doch was, ne? Dass mal Freundschaft verschenken, so wie wir selbst auch diese Freundschaft, diese Güte und Freundlichkeit brauchen. Dann habe ich als zweites einen Buchtipp. Ich lasse mich ja selbst immer wieder auch gerne und viel inspirieren für solche Serien, für mein eigenes Studium. Das ist ein Buch, das mich auch schon seit vielen Jahren begleitet zu dem Thema David. Es ist eine sehr, sehr starke, in einer poetischen Form verfassten Auslegung von David und Saul, der Stoff, aus dem Könige sind, von Gene Edwards, über Macht, Ohnmacht und Vollmacht. Gerade auch so über Fragen der Leiterschaft, auch Macht und Machtmissbrauch in christlichen Kreisen ist mit ein Thema auch dabei. Aber das ist ein sehr, sehr wertvolles Buch, das ich empfehlen möchte. Ich lege es hier vorne hin, wer das nachher noch sich näher anschauen möchte, darf das gerne tun. Und dann setzen wir fort, wo wir gestern Abend in dieser spannenden Geschichte aufgehört haben. Wir sind bis zum letzten Kapitel vom ersten Buch Samuel gekommen. Wir haben gesehen, dass David nicht nur berufen wurde, sich nicht nur bestätigt hat, sondern nun auch bewährt wurde und sich bewährt hat, auf seinem Weg, auf der Flucht eigentlich vor Saul, in diesem Ringen, in diesem Kampf mit Saul. Und wir haben gestaunt, was wir bei diesem David an Charakter entdecken, was wir an ihm entdecken, aus dem Heiligen Geist heraus bewirkt. Wir nennen das Riesenmut und Königswürde in dieser Woche. Und das sind Dinge, die wir bei ihm entdecken. Einen Riesenmut und eine wahre Königswürde. Wir haben gestaunt, wie sich diese beiden Dinge in seinem Leben zeigen, gerade auch auf diesem Weg des Werdens und des Wachsens, der immer auch ein Weg des Widerstands ist, haben wir gesehen. Das ist ein Weg des Leidens, ein Weg gegen Widerstände. Wir haben gesehen, die Formel für Wachstum habe ich benannt mit Zeit plus Schmerz. Ja, aber auf diesem Weg des Wachstums hat der David sich bewährt. Er ist an diesen Widerständen gewachsen und er konnte später dann König werden, weil er lang genug Knecht war. Übrigens, das ist Geheimnis von Leiterschaft. Nur ein guter Knecht ist ein guter König. Nur ein guter Knecht ist ein guter König. Und das sind seine Knechtsjahre. Das sind seine Jahre der Demut, seine Jahre des Wartens. Dann kann er später auch zum König erhoben werden, aber das ist ein Prinzip, nur ein guter Knecht ist ein guter König. Und er ist dabei, ein guter König zu werden, bewährt sich aber zunächst mal als Knecht. Haben gesehen, dass er sich bewähren muss gegen Feinde und dass diese Feinde einerseits die Philister sein können, dass es der Saul vor allem ist, aber dass es nicht zuletzt auch sein eigenes Herz ist. Und wenn er in sein eigenes Herz hineinschaut, würde ich sagen, da sind zwei Seiten seines Herzens, die ihm zum größten Feind werden. Und das gilt dir und das gilt mir auch. Auf der einen Seite ist in deinem Herzen Angst. Angst ist ein Riese in unserem Herzen, der gerne groß werden will, der gerne übernehmen möchte, der uns begegnet. Und das andere ist der Stolz. Angst und Stolz, würde ich sagen, sind die beiden großen Feinde, die uns aus unserem eigenen Herzen begegnen. Und wir sehen, dass der Saul geplagt ist von Angst und von Stolz. Und wir wissen auch, dass Angst und Stolz auch immer wieder beim David sich melden und Anspruch erheben auf ihn in seinem eigenen Herzen. Also David muss sich gegen seine Feinde bewähren, die Feinde von außen, die Philister, den Feind von innen, den Saul, aber vor allem auch den Feind in seinem eigenen Herzen. Und ich habe heute noch so, als ich vorhin runterfuhr von daheim, kam mir noch so auch eine Analogie zu unserer Zeit, aus der, in der wir gerade leben, durch die wir gerade gegangen sind auch, während der ganzen Corona-Zeit. Glaube ich, dass diese beiden Dinge uns sehr stark begegnet sind. Angst und Stolz. Und ich glaube, die haben sich beide auch als wahre Feinde erwiesen. Ich habe so diese Analogie nochmal auf diese Zeit übertragen, dachte ich, da gab es dieses Virus, das könnten die Philister sein. Das war von außen so eine Gefahr. Okay, dann hast du aber einen Herrscher, der das Machtsystem verkörpert. Das ist vielleicht bei uns so die ganze Frage, wie ging man von oben nach unten mit dieser ganzen Situation um? War man auch nicht immer ganz glücklich, jeder, wie das Ganze so gehandhabt worden ist, die einen weniger, die anderen mehr. Und dann hast du, aber das Dritte ist dann die Frage meines eigenen Herzens, wie gehen wir mit der ganzen Situation um? Wie gehen wir mit dem Virus um? Wie gehen wir mit dem um, wie mit dem Virus umgegangen wird in unserer Gesellschaft, in der Politik? Saul steht da vielleicht für die Politik. Aber ihr Lieben, das Problem war weder das Virus, das war weder die Politik. Das größte Problem in dieser ganzen Zeit war unser eigenes Herz. Und wie erschrocken war ich oft über so viel Angst, die uns bestimmt hat. Ob es Angst war vor dem Virus oder Angst war vor der Impfung, das ist doch wurscht. Angst hat viele bestimmt. Und Angst darf uns nicht bestimmen. So oder so nicht. Und ich war erschrocken, wie viele Christen der Angst ausgesetzt waren und aus Angst heraus agiert haben. Aber da war auch ganz viel Stolz, ihr Lieben. Und auch bei uns Christen war da ganz viel Stolz. Wie viel hat sich über andere erhoben, weil der andere es nicht so sah wie ich. Und ich glaube, dass wir in dieser Krise durchaus auch einen Blick hineinwerfen durften in unseren größten Feind. Das ist weder ein Virus, das ist weder die Politik, ihr Lieben. Das ist immer unser eigenes Herz. Wie gehen wir mit den Dingen um? Wie viel Raum geben wir der Angst oder dem Stolz in unserem Herzen? Und von daher kann man das auch schön übertragen auf uns, denn David soll uns ja zu einem Vorbild werden für das, wie Jesus sich auch durch uns ausdrückt und wie sich diese Würde und dieser Riesenmut aus dem Heiligen Geist heraus auch in unserem Leben erweist. Aber ermutigend ist, bei all der Dramatik und Tragik, die wir auf der einen Seite beim Saul sehen, der sich an sein eigenes Ende manövriert, ist es so wunderschön gewesen zu sehen, wie David sich in dem erweist, bis dahin, wo wir heute Morgen waren, dass er dann, als er die Nachricht hört von dem Tod seines Erzfeindes Saul, ein Klagelied anstimmt, und zwar zur Ehre des Sauls und auch im Gedenken an seinen geliebten Bruder und Freund Jonathan. Wir haben heute Morgen dieses Lied in 2. Samuel 1 gelesen und haben auf Grundlage dieses Liedes ein paar Gedanken zusammengetragen über Freundschaft, das, was wir lernen aus der Freundschaft von Jonathan und David, und haben gesehen, dass diese Freundschaft ein Geschenk Gottes ist, die Gott dem David gemacht hat, um ihn auf diesem Weg gegen die Widerstände zu ermutigen und zu stärken. Und ich habe uns ermutigt, dass wir selbst auch überlegen, wo hat Gott uns beschenkt mit solchen Freunden? Oder wo dürfen wir selbst solche Freunde sein, die uns sogar dazu animieren und ermutigen, unsere Feinde zu lieben? David liebte seinen Feind Saul um Gottes Willen und um Jonathans Willen. Das ist ein Geheimnis. Diese Freundschaft hat ganz viel in seinem Herzen bewirkt. Aber jetzt kommen wir mit 2. Samuel hinein, eben jetzt in seine Erhöhung. Er hat sich bewährt. Und jetzt mit Kapitel 2 im 2. Buch Samuel wird uns berichtet, dass David nun endlich auch zum König gekrönt wird. Und er bekommt seine zweite Salbung. Er war in Kapitel 16 zum ersten Mal gesalbt worden, jetzt in 2. Samuel 2 zum zweiten Mal. Und er wird König für 7 Jahre über Juda, über seinen Stamm. Und das ist jetzt mal nur sein Stamm. Auch das ist wieder so ein nächster Schritt. Er ist noch nicht gleich der König über alle Stämme Israels, aber sein Stamm Juda erkennt in ihm den Gesalbten Gottes. Und jetzt, wo Saul tot ist, haben sie die Freiheit, ihn zum König zu machen. Und das geschieht in Hebron, eine altwürdige, auch wichtige Stadt, die wir aus der Geschichte von Abraham kennen. Und hier wird eben in Kapitel 2 jetzt David zum König über Hebron gekrönt. Und in Kapitel 5 dann später, 2. Samuel 5, lesen wir, dass er dann nach 7 Jahren zum König über ganz Israel gekrönt wird. Er muss also noch mal ein bisschen warten und dann ist es soweit. Dritte Salbung in 2. Samuel 5 und damit auch seine Krönung als König über ganz Israel. Nun ist er tatsächlich da, wo Gott ihn haben wollte und wo er hingewartet hat. 2, Salbung in Hebron, Kapitel 5, Salbung über ganz Israel und dazwischen jetzt, aber ist eine Phase des Bruderkrieges. Das ist tragisch. Juda macht David zum König über ihren Stamm. Das gefällt aber der Familie vom Saul noch nicht. Interessant ist jetzt, dass Saul zwar tot ist, aber seine Familie und seine Gefolgsleute noch nicht. Der Feind ist niemals wirklich ganz tot. Der lebt noch nach. Also das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Und dann kommt der Abner daher, das war der General vom Saul. Er sagt, Saul ist zwar tot, aber wir machen weiter und setzt kurzerhand den Sohn vom Saul ein, den Ischboschet, ein ganz schwacher Kerl. Aber der wird halt irgendwie zum König gemacht. Und Abner führt den Ischboschet irgendwie und die führen Krieg gegen David. Und sie merken sehr bald, dass sie gegen die Vollmacht des Davids nicht ankommen können. Dass der David sich durchsetzt, dass David zu stark ist. Und dass sie immer mehr merken, der wahre König ist tatsächlich David. Und dann der Erste, der überläuft vom Hause Sauls zu David, ist ausgerechnet der General, Abner. Abner wechselt die Seiten, kommt zu David und damit hat Ischboschet eigentlich sein Rückgrat verloren. Und dieser schwache König wird kurz darauf von seinen eigenen Leuten gemeuchelt. Und damit ist das Geschichte. Und nachdem der Ischboschet dann tot ist, ist klar, jetzt haben wir nur noch einen König und David wird zum König über ganz Israel gemacht. Und der wahre Volksheld, der eigentlich all die Jahre schon heimlich die ganzen Herzen des Volkes erobert hatte, darf endlich sein, was man schon lange in ihm erkannt hat. Ein König nach Gottes Art. Und endlich haben wir unseren König, dem wir zutrauen, dass er es gut machen wird. David ist angekommen. Das ist also 2. Samuel 5. Und dann sehen wir, was er als erstes tut. Das erste, was David als König über ganz Israel tut, ist, dass er sich jetzt Jerusalem erobert. Er sagt, ich brauche dringend eine strategische Mitte für mein großes Volk. Das waren ja 12 Stämme verteilt in diesem ganzen Land. Und er wusste jetzt auch schon strategisch, ich brauche eine Hauptstadt. Und Jerusalem bietet sich dafür an. Und er lässt Jerusalem erobern. Das ist der Ort, wo er ja damals schon, ihr erinnert euch, das Haupt des Goliaths, das er abgeschlagen hatte, schon hingetragen hatte. Ich weiß nicht, ob das Haupt noch da irgendwo hing oder lag, keine Ahnung, inzwischen schon verrottet. Aber das war damals eine prophetische Geste. Und jetzt kommt er nach Jerusalem und die Jebusiter auf den Mauern verspotten ihn und sagen, das wirst du nie schaffen, uns zu erobern. Versuch's doch, David. Und er sagt, alles klar, machen wir. Und er sagt, wer also diese Stadt von innen erobert, ihr müsst einfach nur durch diesen heimlichen Wasserkanal hinaufkriechen und von innen kommen. Und das macht dann Joab. Joab ist dann nachher sein General, nachdem Abner stirbt, einer seiner Männer, einer seiner Leute, die mit David all die Jahre jetzt auf der Flucht unterwegs waren. Und der tut das, der kriecht da so einen Wasserkanal hinauf, einen heimlichen Tunnel und erobert Jerusalem von innen. Und so, das ist hier mal ebenso berichtet. Ja, diese Eroberung dieser fast nicht einnehmbaren Stadt, so hat sie geheißen. David will eine Hauptstadt, aber er wählt sich nicht irgendeine. Sie trägt einen bezeichnenden Namen. Stadt des Friedens. Jerusalem. Die Stadt des Friedens. Und diesen Ort, den sucht sich jetzt David als seine Hauptstadt aus. Und jetzt sehen wir dann, wie sich dieser Shalom auch ein Stück weit ausdrückt. Dieser Shalom, der sich auch mit dieser Stadt verbindet, drückt sich dann darin aus, dass er als nächstes dann seine Philisterfeinde dann wieder mal besiegt, die schon wieder kommen. Also kaum ist David in Jerusalem, melden sich die Philister schon wieder. Ich habe euch gesagt, auf die kannst du dich verlassen. Ja, sie kommen wieder. Ich weiß nicht, ob er ihnen noch mal den Kopf vom Goliath gezeigt hat. Auf jeden Fall kurzerhand, er macht sie fertig und das ist vorbei. Also er besiegt, er befriedet sozusagen den militärischen Widerstand der Philister. Das ist ein Ausdruck des Shaloms, des Friedens. Er verschafft seinem Volk wieder mal militärischen Frieden. Dann in Kapitel 6 sagt er, ich will nicht nur, dass ich in Jerusalem residiere und dass ich hier von hier aus herrsche, sondern ich will, dass Jerusalem nicht nur politische Mitte ist, sondern auch geistliche Mitte, religiöse Mitte. Und er ordnet an, dass die Bundeslade geholt werden soll nach Jerusalem. Und das geschieht dann. Bundeslade, Stichwort, kennen wir aus der Stiftshütte. Das war dieser Teil der Stiftshütte, der im Allerheiligsten stand und wo eigentlich Gott wohnte. Was tut David da? Er will damit zum Ausdruck bringen, die Gegenwart Gottes soll bei uns sein. Was war das Zeugnis über David immer? Gott war mit ihm. Und er sagt, ich will nicht nur, dass Gott mit mir ist, Gott soll sichtbar für alle mit uns sein. Das ist der Gott, dem wir uns verdanken. Das ist der Gott, dem ich mich verdanke als König. Und er setzt ein ganz klares Zeichen, das ihn so in Ekstase und in Verzückung bringt, dass er da vor diesem Zug, wo sie dann diese Bundeslade bringen, daher tanzt und einfach seine Entzückung zeigt, dass jetzt aus irgendwelchen Gründen seiner Frau Micha nicht so passt. Michael. Die mag das nicht und die beschwert sich bei ihm, machst du dich immer so zum Kasper, hör mal auf damit. Und er sagt, ob ich mich zum Kasper mache oder nicht, ich muss einfach heute meine Freude ausdrücken. Gott ist wieder da in der Mitte seines Volkes. Ganz spannend, also das ist Kapitel 6. Und ich komme gleich nochmal separat auf Kapitel 7 zu sprechen. Aber David sehen wir jetzt, wie er seine Herrschaft, seine Königsherrschaft ausbaut. Und dann sein Reich ordnet, auch noch manche Kriege führt und auch Siege hat dann in Kapitel 8, also weiterhin militärische Ausweitung. Er erweitert das Reich, er schafft Frieden, er schafft klare Verhältnisse, dann setzt er Beamte ein, er ordnet sein Reich und setzt dann noch in Kapitel 9 ein wunderbares Zeichen seiner Barmherzigkeit. Das ist da, wo er diesen behinderten Sohn von seinem lieben Freund Jonathan an seinen Königstisch holt, um ein Zeichen seiner Barmherzigkeit zu sagen. Und damit zeigt sich David als ein König nach Gottes Art. Meine Macht soll gerade den Schwachen dienen. Aus Liebe zu Jonathan, als Dankbarkeit, auch als Zeichen meiner Feindesliebe zu Saul, ich möchte dem Hause Sauls Gutes tun, Barmherzigkeit üben, etwas von dem weitergeben, was ich empfangen habe. Wunderschön. Das wünscht man sich von jedem Menschen in Machtpositionen, dass er seine Macht einsetzt im Auftrag der Barmherzigkeit. Das tut dieser König nach Gottes Art. Um dann nachher in Kapitel 10 nochmal ein paar Kämpfe zu führen. Und das ist leider etwas, was ihm nachher dann ein bisschen zum Problem wird. David muss sehr viel kämpfen, er muss sehr viel Blut vergießen als König und das wird nachher dann der Grund sein, der ihn disqualifiziert, das zu tun, was er nachher am meisten tun will, den Tempel zu bauen. Man sagt, Gott, an deiner Hand klebt zu viel Blut, das tust du nicht, das tust dein Sohn für dich. Aber wir sehen also, dass er schon auch militärisch ordentlich da arbeiten muss. Aber wenn wir mit David in 2. Samuel 10 angekommen sind, dann sind wir mit ihm angekommen auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mehr kannst du von David nicht erwarten, mehr wirst du auch nicht von ihm sehen. Also da ist alles drin. Das ist der steile Aufstieg. Er hat's geschafft, er ist ganz oben angekommen, Kapitel 10. Bevor ich euch dann sage, wie es weitergeht, und dann wird's ein bisschen ernüchternd nachher, zumindest was David angeht, nicht was Gott angeht. Je ernüchternder die Sachen über Menschen werden, desto erfrischender und erstaunlicher kann Gottes Gnade zum Zuge kommen. Das werden wir noch sehen. Aber ich möchte euch dieses Kapitel 7 noch einmal besonders empfehlen, weil Kapitel 7 ist ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Kapitel. Wir sehen, dass David hier da in seinem Palast sitzt und irgendwann plötzlich dran denkt, Mensch, ich sitze hier in einem wunderbaren Palast, aber welches Haus hat Gott? Und er ruft den Nathan, den Propheten, der ihn ja damals, der wird ihn erst konfrontieren. Er holt den Propheten und sagt, Nathan, ich habe eine Idee, ich will Gott einen Tempel bauen, ein Haus bauen. Und Nathan als Prophet, der findet das total positiv. Er sagt, gute Idee, König, mach das, klingt klasse. Nur um in der Nacht darauf von Gott selbst korrigiert zu werden, weil Gott dann mit David spricht und sagt, David, das finde ich sehr löblich von dir, dass du mir ein Haus bauen willst. Aber lieber David, eins musst du verstehen. So laufen die Sachen nicht. Nicht du baust mir ein Haus, sondern ich baue dir ein Haus. Denk dran, ich habe dich gefunden und gesucht und erwählt, nicht du mich. Ich habe dich von der Herde geholt. Alles fing bei mir an. Und hier geht's nicht darum, David, dass du plötzlich zum Macher wirst und dass dein Glaube und deine Gottesbeziehung plötzlich immer nur von dem herkommt, was du für mich zu tun hast. Na. Nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein Haus. Und dann kommt dieser Bund, den Gott mit David schließt und sagt, David, ich werde dir ein Haus für alle Ewigkeit bauen. Ich werde deinem Königreich Ewigkeitsdimension sozusagen geben. Es wird alle Zeit, wird jemand aus deinem Hause auf diesem Thron sitzen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Haus ewig bestehen bleibt. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Bund, den Gott hier mit David schließt, den wir aber auch in einem größeren Kontext sehen müssen. Und dafür habe ich euch etwas kopiert, was, ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mal gesehen hat, aber eine Übersicht, die ihr euch mitnehmen könnt und die mir sehr hilft, seit vielen Jahren auch, so ein bisschen die Logik des Alten Testamentes im Blick auf Jesus zu verstehen. Und wir wissen ja, das Alte Testament ist vorläufig, ist immer nur vorläufig, es bereitet vor auf das Eigentliche. Das Eigentliche ist nun mal nicht David, sondern Jesus. Im Alten Testament läuft alles auf Jesus hin, auf das Evangelium im Neuen Testament. Und wir sehen, dass Gott das auch nicht dem Zufall überlässt, sondern dass Gott das in einer wunderschönen Ordnung macht und dass es auch nicht nur einen Bund gibt mit David, sondern dass der Bund mit David der vierte, mindestens der vierte ist, den wir beschrieben bekommen im Alten Testament. Und diese vier Bundesschlüsse, die haben in sich eine gewisse Logik, die werden nämlich miteinander letztendlich eine Pfeilspitze ergeben, die immer enger zusammenführt und letztendlich bei Jesus mündet. Ich erkläre euch, warum. Der erste Bund, von dem wir wissen, ist der Bund Gottes mit Noah. Und was verbindet sich mit Noah? Um wen geht es da? Es geht um die ganze Schöpfung. Gott will erhalten Tiere und Menschen und baut dann die Arche Noah. Er will Gnade üben für die gesamte Schöpfung. Kurz darauf finden wir den Bund mit Abraham. Bei Abraham geht es aber nicht mehr um die ganze Schöpfung. Bei Abraham geht es um alle Menschen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es geht schon etwas zusammen. Nur um dann nachher bei diesem großen Bund anzukommen, den Gott mit Mose und dem Volk Israel am Sinai stiftet. Und da geht es nicht mehr um alle Menschen, da geht es um ein Volk. Als auserwähltes Volk aus allen Menschen, das ist Israel, ein Bund mit Mose. Und dann kommst du zum Bund mit David und da geht es nicht mehr um ganz Israel, da geht es nur noch um einen Stamm, Juda, und um eine Familie, und zwar die Familie Davids. Was wir sehen ist, dass Gott von Anfang an ein Ziel hatte. Er will alle Schöpfung, er will alle Menschen, er will Israel, er will das Haus Davids und das Ganze führt nachher zusammen bei Christus. Und in Jesus erfüllen sich diese Bundesschlüsse. In Jesus siehst du plötzlich die Erfüllung, das ist wie so eine Explosion, die aufgeht. In Jesus wird all das erfüllt. Warum? Jesus ist der wahre König nach David. In Jesus sammelt sich das wahre Volk Israel. In Jesus findet auch Israel seinen Messias. In Jesus erfüllt sich der Bund mit Abraham. Was ist der Bund mit Abraham? Alle Menschen erreichen. Weltmission. Kaum ist Jesus da, geht's raus in alle Welt. Und in Jesus erfüllt sich auch der Bund mit Noah, denn noch sind wir nicht am Ende. Am Ende wird auch Gott einen neuen Kosmos schaffen und auch die Schöpfung wartet darauf, erlöst zu werden, heißt es im Neuen Testament. Aber damit wir bei Jesus landen können, musste Gott diesen Weg durch das Alte Testament gehen. Es ging ihm nie nur um Noah, um Abraham, um Mose und um da. Es ging immer um das, was in Christus nachher erfüllt werden würde. Und was ihr jetzt hier seht, ist, dass eben der Bund mit David, das ist 2. Samuel 7, hier in eine gesamte Ordnung hineinpasst und die dann auch in einer ganz neuen Weise Sinn macht. Und das hier, 2. Samuel 7, ist eine messianische Prophetie. David, vergiss nicht, du bist Teil einer größeren Geschichte. Du bist Teil einer messianischen Geschichte, die Gott schreibt, Heilsgeschichte, die bei Christus mündet. Und Gott meint natürlich als seinen Nachfolger Jesus. David dachte zunächst an Salomo und nachher sah es auch bei Salomo ziemlich gut aus für eine Weile, bis man auch da dann ernüchtert wurde und merkte, das kann noch nicht der verheißene Messias sein. Also letztendlich müssen genügend Enttäuschungen her, bis dann endlich das Wahre kommt und das ist Jesus. Also, was wir hier sehen bis Kapitel 10 vom 2. Samuel ist eine Story, die voll ist mit der Erfüllung von Gottes Zusagen, von Gottes Kraft, von Gottes Geist. Mit diesem Mann David kommt Gott an sein Ziel und ja, wir haben das gehört, Gott hatte gesagt in Apostelgeschichte 13, 22, durch diesen David werde ich meinen Willen erfüllen. Er wird meinen ganzen Willen tun. Und so siehst du hier, so schaut es aus, wenn Gott durch einen Menschen an sein Ziel kommt. Wunderbar. Aber wir müssen eben auch weiterlesen. Und leider kommen wir um das nicht herum. Denn wir müssen jetzt auch aushalten, dass diese Lichtfigur, dieser David, diese Glanzfigur, erschreckende Schattenseiten hat. Und wir werden jetzt sehen auch, dass dieser David uns enttäuscht. Und nicht nur uns. Er wird eine ganze Reihe von Menschen enttäuschen. Er wird Gott zuallererst enttäuschen. Er wird sich selbst enttäuschen. Er wird sein Umfeld enttäuschen, seine Familie, sein Volk. Er wird uns Leser enttäuschen, weil wir sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber so ist das. Denn wir kommen in Kapitel 11 jetzt in diese Ehebruchsgeschichte, in diesen großen Abfall. Und ab Kapitel 11 geht es für David nur noch bergab. Das ist ein Drama. Er hat seinen Höhepunkt erreicht und ab Kapitel 11 geht's bergab. Und es geht bergab mit dieser großen Sünde, die er dort begeht. Wir wissen um die Story mit Bathsheba. Und ich werde euch gleich etwas mehr dazu sagen, warum diese Sünde so groß ist und wie auch die großen Auswirkungen dieser Sünde sind. Aber was ich euch zuerst zeigen möchte ist, dass wenn wir in Kapitel 11 so ganz erschrocken reagieren auf diese Sünde eines David, dass wir eigentlich nicht ganz so erschrocken sein sollten. Denn wenn wir vorher schon genau hingeschaut haben, dann werden wir gesehen haben, dass David immer wieder schon auch den falschen Einflüssen der Sünde Raum gegeben hat und auch durchaus zwischendurch enttäuscht hat, allerdings eher auf den Nebenschauplätzen seines Lebens. Ihr Lieben, das ist ja die Gefahr, wenn wir auf den Hauptschauplätzen unseres Lebens bestehen und vielleicht siegreich dastehen, an den Nebenschauplätzen werden viele Schlachten entschieden. Und David verliert seine Vollmacht und verliert sich selbst auch an das Fleisch, an die Sünde, an die Versuchung immer wieder. Und ich sage euch, ich möchte euch ganz kurz diese Spur zeigen, die man da schon sieht, aus dem ersten Buch Samuel heraus schon. Das kann nämlich nicht ganz so überraschen, was wir hier sehen. Und das erste ist in 1. Samuel 21, 1. Samuel 21, mitten in dieser tollen Geschichte von David, finden wir etwas, das ist erschreckend. Denn David flieht vor Saul wieder einmal und flieht zu den Priestern von Nob, zu Abimelech. Er flieht also zu den Vertretern Gottes. Und was macht er dort? Die fragen ihn jetzt ganz erschrocken in 21, Vers 2, David, warum bist du hier? Sie haben Angst, sie sind erschrocken, weil sie wussten, das kann gefährlich sein. Das wird Saul nicht wollen. Und warum kommst du alleine? Und dann sagt David in Vers 3, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, niemand darf euch nur das Geringste von der Sache wissen. Also Geheimmission im Auftrag des Königs. Er greift zu einer Notlüge. David greift zu einer Notlüge und erstmals sehen wir nicht, dass er Gott befragt. Er handelt einfach aus seinem Affekt heraus und er greift zu einer Notlüge, die nachher 85 dieser Priester das Leben kosten wird. Denn das bekommt nämlich ein Spion mit, der das ganze Saul dann weiterträgt. Saul hört davon, wird zornig und lässt 85 dieser Priester von Nob, von einem Mann niederschlachten. Aus Rache dafür, dass sie David geholfen haben. Davids Lüge kostet 85 Männern das Leben. Das ist mittendrin eine ganz erschreckende Beobachtung, die wir machen. Dann das Zweite ist im Kapitel 25, in 1. Samuel 25, da haben wir eine ganz spannende Geschichte, wo David einem Mann begegnet, der ihm nicht den nötigen Respekt erweist. David ist ihm immer sehr freundlich, hilft ihm und so weiter. Das ist Nabal, ein sehr reicher Mann. Und irgendwann reicht es dem David. Er sagt, das kann doch wohl nicht sein, dass dieser Nabal mich so ignoriert, so arrogant übergeht. Ich lasse das nicht zu. Und er kommt jetzt, sammelt seine Männer und hat vor, Nabal zu töten. Und er reagiert eigentlich aus Stolz, aus einem verletzten Stolz heraus und sagt, dafür bin ich mir zu schade, dass Nabal mich so behandelt. Ihr Lieben, Nabal, wer war Nabal? Sein eigentlicher Feind war Saul. Was machst denn du, David, mit Nabal? Was lässt du dich von dem so beleidigen? Ja, da merkt man einen verletzten Stolz im Herzen Davids. Und er kommt und will die Rache in seiner Hand nehmen. Und es ist nur der Frau von Nabal zu verdanken, dass es nicht dazu kommt. Denn die geht ihm entgegen und beschwichtigt David, bringt ihm viele Geschenke mit. Sie weiß offenbar, mit schwierigen Männern umzugehen. Sie beschwichtigt ihn. Ja, und er sagt, alles klar, noch dazu war sie eine sehr schöne Frau. Das hat vielleicht noch dazu geholfen. Kluge Frau, schöne Frau. Auf jeden Fall, diese Frau, Abigail, kann ihn dann abhalten, kann ihn ein bisschen besänftigen. Das Interessante an der ganzen Story ist, dass nachher nicht David den Nabal tötet, sondern Gott. Gott lässt ihn in der gleichen Nacht an einem Herzinfarkt wahrscheinlich sterben. Das finde ich interessant, dass Gott wahrscheinlich sich nicht freuen kann über Davids Verhalten, aber dass er sich trotzdem zu ihm stellt, mit der schönen Nebenwirkung, dass diese schöne Abigail dann auch zur Frau von David werden darf. Also das ist da eine spannende Geschichte, Kapitel 25. Aber was wir da sehen, ist, dass David in seinem Herzen nicht nur Angst kennt, sondern auch Stolz kennt. Dann sehen wir in Kapitel 27 am Anfang, dass David damals schon geplagt war von Selbstzweifeln. Und er sagt dann in Kapitel 27, Vers 1, David dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen. Was sehen wir hier? Wir sehen David in Depression, in Verzweiflung und er sagt, also ich bin so leid. Irgendwann wird Saul mich ja doch haben, ich muss abhauen. Und wieder fragt er nicht Gott, sondern er geht einfach, wo geht er hin? Der geht doch tatsächlich zu den Philistern, zu seinen Feinden, zu denen, denen er den Riesen getötet hat. Und ich meine, so dumm muss man sein. Und die sehen das ja auch sofort und sagen, hey, das ist doch der Riesentöter hier. Was macht denn der bei uns? Und das war vorher auch schon mal, da hat er vorher auch schon mal einen Besuch, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall hier stellt er sich dann wahnsinnig vor den Philistern und kommt dann da so gerade raus aus dieser ganzen Geschichte. Aber er ist deprimiert, er läuft über. Ja, zu den Philistern. Jetzt muss ich gerade was korrigieren. Es gibt nämlich schon vorher eine Geschichte, wo das ähnlich ist. Das muss ich gerade schauen. wo das ist, dass er sich dann da doof stellt, verrückt stellt. Ihr kennt die Story vielleicht. Das habe ich jetzt gerade irgendwie hier mich verschrieben, weil das gibt es dann schon einmal. Weil jetzt sind wir gerade hier in Kapitel 27 beim zweiten Mal, dass David zu den Philistern geht. Auf jeden Fall einmal stellt er sich wahnsinnig, beim zweiten Mal läuft er effektiv über zu den Philistern und bleibt eine Weile sogar bei den Philistern, kriegt dort eine Stadt gestellt und muss auch mit den Philistern kämpfen, für die Philister kämpfen. Er macht einen falschen Kompromiss mit den Feinden, um sich vor seinem größten Feind zu retten. Das ist David gewesen. Ganz spannend. Er, allerdings ist ein halbherziger Kompromiss, denn er hat nach außen immer so getan, als ob er für die Philister kämpft, hat aber eigentlich stillheimlich gegen sie gekämpft. Lest mal, spannend. Aber du siehst einen halbherzigen David, der nicht unbedingt immer Gott fragt nach dem, was Gott jetzt will von ihm. Aber das Markanteste, was ich euch zeigen möchte, was auch zu diesem großen Fall führt, ist jetzt die Tatsache, dass wir sehen in 2. Samuel 5, als David nun von ganz Israel gekrönt wird zum König, lesen wir, dass David sich noch mehr Frauen nahm. 2. Samuel 5, ab Vers 13, und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem. Und da werden seine ganzen Söhne und Töchter aufgezählt. Was wir sehen ist, dass David zunehmend, je größer seine Macht wird, sich immer mehr Rechte zuspricht, die in seiner Kultur einem König zustanden. Und das war nun mal auch viele Frauen zu haben. Und das war sein Recht, das war auch ein Prestige. Es war ein Zeichen seiner Macht. Das Problem ist nur, dass Gott genau das vorhergesehen hatte, und im 5. Buch Mose Kapitel 17 extra ein Königsgesetz schon formuliert hatte. Im 5. Buch Mose Kapitel 17 gibt es das sogenannte Königsgesetz. Und da hatte Gott gesagt, wenn je ein König in Israel sein wird, gibt es gewisse Regeln. Und eine dieser Regeln war, er möge nicht viele Frauen nehmen. Er soll nicht viele Frauen nehmen, damit sie sein Herz nicht verführen und von mir ablenken. Was macht David hier schon in Kapitel 5, gerade zum König gekrönt? Er bricht offensichtlich Gottes Gebot. Er nimmt sich mehr Frauen, als Gott ihm das zugesteht. Was sehen wir daran? Wenn David dann nachher in Kapitel 11 zu diesem Sündenfall kommt, zu dieser Affäre mit der Bathsheba, dann kommt das nicht von irgendwoher. Er hatte, so wie er Jerusalem erobert hatte, auch sein Herz erobern lassen, auf heimlichen Nebenwegen. Auf heimlichen Nebenwegen hat er sein eigenes Herz erobern lassen von der Sünde und hatte sich schon auch dran gewöhnt an gewisse Sünden, an gewisse Kompromisse. Und deshalb kommt das dann nachher in Kapitel 11 nicht überraschend. Nicht überraschend, wenn wir ihn jetzt dann da sehen, in Kapitel 11, 2. Samuel, dass der König jetzt erstmals etwas tut, was er bisher noch nie getan hatte. Das konnte er sich als Knecht nicht leisten auf der Flucht. Nämlich, er lässt seine Soldaten allein ins Feld ziehen, lässt sich vertreten im Krieg und er bleibt zu Hause. Er bleibt zu Hause, er geht nicht mit an die Front. Das erste Mal, dass wir das lesen. Er gönnt sich mal eine Pause. Und solche Pausen des Rückzugs können auf der einen Seite sehr wohltuend sein, können aber auch gefährlich sein. Das sind Räume der Anfälligkeit. Er gönnt sich da ein Recht und ein Vorrecht, was man als König vielleicht sich zusprechen kann, aber vielleicht hat er sich zu sehr daran gewöhnt, schon König zu sein. Auf jeden Fall sehen wir jetzt diesen großen Sündenfall. Und dieser große Sündenfall, ich möchte euch sagen, warum der so groß ist. Es ist ja eines, dass David mit einer Frau eines anderen Mannes eine Affäre beginnt. Er ist auf seinem Dach, er sieht diese schöne Bathsheba baden. Es gab damals noch kein Internet, er konnte noch nicht anderswo schauen, aber da sah er halt eine nackte Frau. Das macht etwas mit Männern, das kann ich euch verraten. Ja, und er hat nochmal hingeschaut, er hat oft genug hingeschaut und er war ja König. Heute bist du auch König vor deinem Computer, nur ein Klick. Und es gehört alles dir. Er war der König. Er konnte Klick machen und sie kam. Und so kam sie. Und sie begann eine Affäre und sie wird schwanger aus dem heraus. Das ist ja schon schlimm genug, dass er mit einer anderen Frau die Ehe bricht, nachdem er ja schon so viele Frauen hatte. Sag mal, David, du hast doch schon so viele Frauen. Du hast doch schon die Qual der Wahl. Ja, wenn du eine nackte Frau haben willst, du hast legitim hier was. Nein, er will, ist das Problem. Die Sünde kann nie genug kriegen. Wir sind ja nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Also holt er sich das, was ihm nicht gehört, in sein Bett. Das ist ja schon schlimm genug. Aber das ist noch lange nicht der Grund, warum wir das Ganze eine große Sünde nennen müssen. Denn diese Bathsheba war nicht nur verheiratet. Sie war auch verheiratet nicht mit irgendeinem Mann. Sie war verheiratet mit Uriah. Und Uriah war nicht irgendeiner. Uriah, das erfahren wir nachher am Ende vom 2. Samuel, war einer von Davids besten Männern. Es werden nachher, wird eine Liste von seinen 30 Helden, genau genommen sind es dann 37, Helden benannt, eine Liste von seinen Helden, die sich besonders ausgezeichnet haben im Kampf für David. Und einer von denen war Uriah, heißt es dort. Er schläft mit der Frau eines seiner besten Mitarbeiter, eines seiner treuesten. Und wie loyal dieser Uriah ist, sehen wir jetzt daran, dass nämlich David jetzt ein Problem hat. Die Bathsheba wird schwanger von ihm und er muss das jetzt irgendwie vertuschen. Und eine Sünde führt zur nächsten. Und er überlegt sich einen Trick und sagt, komm, ich hole den Uriah von der Front zurück und schenke ihm Sonderurlaub. Ja, das braucht noch keiner wissen. Der kommt einfach von der Front zurück. Ich schenke ihm ein paar Nächte mit seiner Frau. Die sollen miteinander schlafen. Und nachher dann ist für jeden klar, das Kind ist von Uriah. Nun kommt der Uriah heim, kann sein Glück nicht fassen und sagt, das ist zu viel für mich. Nein, er ist so loyal, dass er sagt, nein, das kann ich meinen Kollegen an der Front nicht antun. Und auch dir, mein lieber König, ich verweigere mich, diese Nächte mit meiner Frau zu verbringen. Er schläft draußen. So loyal ist er. Das ist natürlich ein Problem für David. Der Mann hatte nicht mit seiner Frau geschlafen, aber die war schwanger. Was macht man daraus? Eine Sünde führt zur nächsten. Er sagt, der Uriah muss weg. Uriah wird zur Gefahr für mich. Was ist das Problem der Sünde? Sünde will immer verborgen bleiben. Sünde will sich schützen. Und hier auch will David seine Sünde schützen. Und er will sie schützen, indem er jetzt den Uriah tötet. Und das kommt, er lässt das so anordnen an der Front, dass man den Uriah an eine besonders gefährliche Stelle platziert. Und das geschieht so. Und er kriegt dann die Nachricht, Uriah ist tot. Und dann trauert die Bathsheba ein paar Tage. Und dann nimmt er sie zur Frau. Und dann wird nachher berichtet, dass sie einen Sohn zur Welt bringt. Die große Sünde ist nicht nur, dass David mit einer Frau eines anderen Mannes schläft, noch dazu mit einem sehr loyalen Mann, einem seiner besten Kämpfer, sondern auch, dass aus einem Ehebruch ein Mord wird, dass er mit einer Sünde die andere Sünde decken möchte. Und dann ist da noch was anderes. Der Vater von der Bathsheba war auch nicht irgendeiner. Er war auch einer von den 30 Helden. Und der Großvater von Bathsheba war Ahitophel. Und Ahitophel war der treueste Ratgeber, den David hatte. Ein alter, weiser Mann, der ihm zur Seite gestanden hat, auf den David sich verlassen konnte. So stark, ihr Lieben, ist die Sünde. Und so groß ist die Sünde des Davids, dass er nicht mal wenigstens überlegt, was tue ich da eigentlich? Welche Frau ist denn das? Er ist so gepackt von der Sünde, so eine Macht hat die Sünde, dass er all das ignoriert, was er damit kaputt machen wird. Und er wird den Ahitophel später verlieren. Der Ahitophel wird das nicht verkraften. Und er wird später überlaufen zu Davids ärgsten Gegner, zu seinem Sohn Absalom, und wird den Absalom gegen David beraten. Also David sehen wir hier in einer enorm großen Sünde. Das ist unfassbar, wie stark die Sünde ist. Und ihr Lieben, auf die Sünde kannst du dich verlassen. Sie kommt. Sie ist da, die Macht der Sünde. Das, was in unserem Herzen ist, ist der größte Feind. Nicht ein Saul, nicht ein Goliath. Mein Herz ist mein größter Feind. Aber es gibt einen Ausleger, der hat mal irgendwann in einem alten Büchlein, habe ich das gesehen, der hat gesagt, mir kommt vor, sagt er, die größte Sünde ist jetzt nicht all das, was jetzt schon aufgelistet worden ist. Die größte Sünde ist, wie lange David mit dieser Sünde gelebt hat. Weil er heiratet die Bathsheba dann und dann wird sie, dann trägt sie ihr Kind aus. Da geht etwa ein Jahr vergeht, bis diese Sünde ans Licht kommt. Das eine ist ja, dass ich sündige. Die Frage ist, wie lange verweigere ich mich der Buße? Wie lange verweigere ich mich dem, dass es ans Licht kommt? Und nicht er ist derjenige, der zum Nathan geht und beichtet. Es muss Nathan sein, und das ist dann Kapitel 12, der dann kommt und der irgendwann den Mut hat zur Konfrontation und der dem David in die Augen schaut und sagt, David, ich muss dir was sagen. Und er erzählt ihm eine Geschichte. Nathan ist der Weise. Es gibt ja Nathan der Weise, gell? Aber das ist auch so ein Prophet, Nathan der Weise und der Mutige. Er konfrontiert den König, aber er tut es auf eine Weise, die der David versteht. Er erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen Mann mit einer großen Herde Schafe und einem sehr armen Mann mit nur einem Lamm. Oh, das ist eine Geschichte, die bei David sofort ankam, dem alten Hirten. Und dann sagt der Nathan, weißt du, da gibt's den, der reiche Mann kam, hatte Besuch und wollte von seiner großen Herde nichts abgeben und nichts töten und nimmt dann das Lamm des armen Nachbarn. Tötet das, um seine Gäste zu bewirten. Und da reagiert David und sagt, der Mann muss sterben. Ja, sagt Nathan, stimmt. Und der Mann bist du. Und das sitzt. Und da merkt David plötzlich in dieser Konfrontation durch Nathan, dass er eine Sünde und mehrere Sünden begangen hat, die mehrfach des Todes schuldig waren oder ihn des Todes schuldig gemacht haben. Das waren Todsünden, Mord und Ehebruch. Er sah sich plötzlich schuldig, des Todes schuldig vor Gott. Und das greift hier. Aber wir sehen jetzt hier in Kapitel 12, dass Gott ihn konfrontiert und dass das jetzt aber auch wieder für David spricht. Weil wir sehen jetzt dann, ist zwar schon sehr spät, aber immerhin, wir sehen, dass er Buße tut. Und er sagt, was um alles in der Welt habe ich getan? Er stellt sich unter das Erschrecken über seine eigene Sünde. Und er sagt, wie um alles in der Welt will Gott mir das verzeihen? Und dann sagt Nathan sofort, wenn er das bußfertige Herz sieht, sagt er im Auftrag eines barmherzigen Gottes, Gott liebt es, gnädig zu sein, David. Er hat dir schon vergeben. Es ist okay. Vergebung ist da. Aber David, du musst mit den Konsequenzen deiner Sünde leben. Die Schuld hat Gott dir schon genommen. Die Folgen deiner Sünde, die kann er dir nicht einfach so nehmen. Und die allererste Folge, lieber David, ist, dass dieses Kind, das in der Sünde gezeugt wurde, sterben wird. Und dann sehen wir, dass David noch ein paar Nächte ringt und betet und hofft, dass Gott dann doch gnädig ist. Und dann hört er, dass sein Sohn tatsächlich gestorben ist. Und dann kommt er raus und sagt, okay, ich nehme es an. Und dann lebt er weiter und dann ist die gleiche Geschichte, die gleiche Kapitel erzählt dann, dass er mit der Bathsheba einen nächsten Sohn zeugt. Und der heißt dann Salomo. Und das Schöne ist, dass dann am Ende von Kapitel 12 wir lesen, oder fast am Ende, das ist dann 12,24, dass es dann dort heißt, und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo und der Herr liebte ihn, heißt es dort. Und Vers 25, und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan und der nannte ihn Jedidja um des Herrn willen. Und Jedidja ist Geliebter des Herrn. Ihr Lieben, was hier wunderschön rauskommt, ist, dass da, wo die Sünde groß wird und groß ist, die Gnade Gottes umso größer wird. Gottes Gnade ist unermesslich groß und er vergibt. Und er nennt jetzt sogar den Sohn, den zweiten Sohn der Bathsheba, den er eigentlich verstoßen müsste in unserem Denken. Den liebt er, dem gibt er einen Kosenamen, Geliebter des Herrn, Jedidja. Wunderschön. Und ausgerechnet der wird nachher der nächste König. Also da, wo wir über uns Menschen erschrecken, da dürfen wir umso mehr erstaunen über Gott. Das ist das eine. Aber Wir kommen trotzdem nicht drum herum, dass aus der großen Sünde des Davids in Kapitel 11 eine Geschichte der großen Folgen kommt. Und die nächsten Kapitel sind tragisch. Die treiben einem die Tränen in die Augen, weil wir hier sehen, dass David der Reihe nach alles verliert, was er bisher bekommen hat. Er verliert zuallererst Autorität über seine eigene Familie. Er verliert seine Vollmacht. Er verliert die ihm so auszeichnende Vollmacht und wir sehen, dass in seiner Familie jetzt seine Söhne ihm die Achtung entziehen, ihm den Gehorsam entziehen und in seiner Familie wird plötzlich Sodom und Gomorra ausbrechen. Und wir sehen jetzt, dass in seiner eigenen Familie Brudermord, Bruderkrieg, Schändung, Vergewaltigung passiert, Rebellion, Aufstand, furchtbar, bis dann sein eigener Sohn Absalom zum zweiten Saul wird und gegen David ins Feld zieht. Also wir sehen, dass David seine Autorität verliert über seine eigene Familie. Seine Söhne können ihn nicht mehr ernst nehmen. Der Vater hat ihnen einfach auch ein zu schlechtes Vorbild gegeben gehabt. Und sie legitimieren vielleicht auch ihre eigene Sünde mit dem, was sie beim Vater gesehen haben. Und wir sehen, dass er Autorität in seiner Familie verliert, auch die Ordnung in seiner Familie, von wegen eine Familie eines heiligen Mannes Davids. Na, furchtbar, was da jetzt beschrieben wird, was da los ist. Er verliert später aber auch dann seinen Ratgeber, haben wir schon gehört. Er verliert den Ahitophel an seinen Erzfeind Absalom. Er verliert seine besten Leute, die nur weil Gott mir verzeihen kann, können mir Menschen vielleicht nicht unbedingt schon verzeihen. Ahitophel konnte es nicht. Ahitophel konnte David nicht verzeihen, was David mit seiner Enkeltochter gemacht hat. Und wie er auch Ahitophel und die ganze Familie in Schande gebracht hat. Also er verliert dann auch den Ahitophel, er verliert dann auch die Autorität und letztendlich auch den Zugriff auf seinen jetzigen General. Das ist so eine Geschichte, die sich so nebenbei mitspielt. Joab. Joab ist übrigens derjenige, der vorher den Abner ermordet hat. Abner war eigentlich ein guter Mann, der übergelaufen war zu David und dann musste Joab ran. Joab ist jetzt dein stärkster General und dieser Joab, sehen wir, der wird sich zunehmend die Macht an sich nehmen und gegen den König manipulieren. David als König verliert seine Autorität auch über seinen höchsten Militär. Er verliert nicht nur das, er verliert letztendlich auch seine Königshauptstadt. Er muss Jerusalem verlassen. Wir sehen nachher ein ganz, ganz tragisches Kapitel. Kapitel 15 sehen wir, und das ist fast wie so ein Kreuzweg, der beschrieben wird, dass David, wie später Jesus übrigens, nur aus ganz anderen Gründen, aus Jerusalem herauszieht und dann auch in diesen Garten Gethsemane, glaube ich, heißt es dort, den Ölberg herabzieht. Also er verlässt Jerusalem, er muss mit Schande und auf der Flucht vor seinem neuen Erzfeind Absalom, muss er Jerusalem verlassen. Und das, ihr Lieben, finde ich hammerhart. Ja, Gott vergibt. Aber eine Sünde, die mal in die Welt gekommen ist, ein Sohn, den wir gezeugt haben, Fakten, die wir geschaffen haben, mit unserer Sünde kriegen wir nun mal nicht einfach so aus der Welt. Die Sünde ist schnell vergeben, aber die Folgen sind nicht so schnell aus der Welt genommen. Und das finde ich sehr, sehr warnend, sehr tragisch, was wir hier erleben beim David. Er verliert alles. Wir sehen ihn dann im Kampf gegen Absalom. Nachher dann kommt Absalom um und wir entdecken dann auch wieder zunehmend etwas von diesem Herzen Davids und von dieser Demut Davids. Und ich frage mich ein bisschen, hat es vielleicht damit zu tun, dass ihm wieder all das genommen wurde, was ihn auch verleitet hatte zum falschen Stolz und zur Sünde? Plötzlich ist er wieder mehr der Knecht. Er ist der Getriebene. Er ist der Leidende. Und da, wo er wieder der Leidende wird, da sehen wir auch wieder den schönen David. Wir sehen, wie dieser David mit seinem Sohn Absalom umgeht und ihn genauso beweint wie vorher seinen Erzfeind Saul. Und wir entdecken wieder zunehmend, dass das von Gott geadelte Herz Davids, je länger wir unterwegs sind, und wir dürfen wissen, am Ende wird David wieder in Würde eingesetzt werden und er wird seinen Lebensabend in Würde beschließen als legitimer König auf dem Thron in Jerusalem. Aber das hat ihn viel gekostet. Das hat ihn sehr viel gekostet und er wird am Ende ein sehr geläuteter König sein. Ein König, der sehr an sich selbst gescheitert ist und der viele Menschen enttäuscht hat und sehr viele Scherben zerbrochen hat. Aber wisst ihr was? Am Ende bleibt vom David nicht seine Schuld, nicht sein Zerbruch. Was bleibt in der Bibel von David? Eine unfassbar schöne Referenz, ein schönes Zeugnis. Das Spannende ist, dass du nachher in der Bibel, muss man beobachten, keinen einzigen Hinweis auf seine Sünde findest. Es ist, als ob sie nicht da gewesen wäre. Es ist, als ob Gott die wirklich im Meer versenkt hätte. Und was nachher vom David bleibt in seinem Zeugnis, ist, dass er für alle Folgekönige und alle Generationen von Königen in Israel das Vorbild bleibt. Die wurden alle gemessen an David, weil David ist und bleibt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kann es dann sein bei so einem Scheitern? Das erklärt sich nicht an David, das erklärt sich nur an Gott. Das kann sich nur mit einem gnädigen Gott erklären, der nachher sagt, ich will, dass die Nachwelt nicht negativ über David denkt, weil das war nicht die Wahrheit. Natürlich, er hat gesündigt, weil er ist Mensch wie jeder andere auch. Er ist halt noch nicht der Jesus, auf den wir alle warten. Er ist halt ein Mensch, der scheitern wird. Aber da, wo die Sünde groß wird, sagt Paulus später mal, da wird die Gnade umso größer. Und deshalb, wenn Gott sagt, durch David wird mein ganzer Wille zum Tragen kommen, bin ich überzeugt, dass das mit Teil davon war. Ich will, dass durch David nicht nur gezeigt wird, wie so ein Mann sich bewährt im Kampf und in der Flucht und gegen seine Feinde, sondern ich möchte auch, dass deutlich wird, dass so ein Mann die Gnade Gottes absolut braucht für sein eigenes Herz und dass er auch in seinem eigenen Scheitern noch wachsen darf und umso mehr auch an der Gnade Gottes wachsen darf. Und das Schöne ist, ich würde sagen, ab dieser Zeit seines Bruchs werden wir wahrscheinlich die schönsten und tiefsten Psalmen finden von ihm. Psalm 51 ist entstanden in Parallele zu Kapitel 12. Als Nathan zu ihm kommt und ihn konfrontiert, da reagiert David mit Psalm 51, mit seinem Bußpsalm. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ja, weil mein Geist und der Heilige Geist war nicht beständig. Ich habe das nicht zugelassen. Ich habe nicht dauerhaft in der Kraft deines Geistes gelebt, Herr. Sei mir gnädig. Erneuere mich. Schenk mir neue Freude an dir. Das ist Psalm 51. Das ist entstanden im Angesicht seiner eigenen Sünde, seines eigenen Scheiterns. Und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns. Denn ja, Christus in uns kann enorm viel bewirken. Aber in dem Augenblick, wo ich Christus nicht zulasse, kann ich unglaublich viel auch an Bösem erleben und zulassen. Und ich merke, das ist meine Lektion über die Jahre als Christ. Ich bin ja erst 50. Aber ich habe schon gelernt, je länger ich Christ bin, desto mehr verstehe ich, wie viel Gnade es wirklich braucht für mich. Ist so. Weil ich einfach immer mehr auch an mir selber scheitere und merke, wie schwach ich bin. Und das ist eine Lektion, die wir beim David beobachten. Wir werden dann morgen mit ihm abschließen, morgen Abend. Morgen früh werden wir uns noch einen Psalm anschauen. Einen seiner Bußpsalme werden wir uns morgen früh anschauen. Aber wir werden morgen Abend dann natürlich mit ihm da münden, wo Gott mit ihm mündet, und werden dann nicht dem ersten Buch Samuel das letzte Wort geben, oder dem zweiten Buch Samuel, entschuldigt, sondern wir werden dem ersten Buch Chronik das letzte Wort geben. Denn wir wissen, Chronik hat einen anderen Blick auf diesen Mann. Und wie schön, dass wir das Buch Chronik haben. Und wir werden sehen, wie David nachher mündet und was ihm am Ende seines Lebens das größte Thema ist und seine größte Leidenschaft. Amen. Herr Jesus, und wir danken dir, dass es dich gibt. Das ist wirklich gute Nachricht. Herr Jesus, dass es nicht der David war, weil wir haben so lange gestaunt mit ihm und über ihn und plötzlich sind wir so enttäuscht von ihm und merken, es ist erschreckend, wie ähnlich der uns doch ist. Weil wir merken, dass wir auch selber immer wieder auch an unsere eigenen Grenzen kommen und vielleicht auch je länger wir leben, desto mehr auch erschrocken sein können über die Abgründe in unseren Herzen. Und Herr Jesus, du bist nicht überrascht. Du weißt darum. Du hast es immer schon gewusst und du weißt, dass du von uns nichts verlangen kannst, was wir nicht geben können. Danke dafür, dass du gekommen bist. Dass du gekommen bist, um das zu leben, was ich nicht kann. Was auch ein David nicht konnte. Und danke, Herr Jesus, dass du es für mich möglich gemacht hast und dass du durch deinen Geist in mir lebst und dass gesalbt zu leben bedeutet, deinen Geist zuzulassen, dich zuzulassen, Herr Jesus. Du bist die gute Nachricht. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns auch durch solche Ernüchterungen lehrst, wie heute Abend. Und ich danke dir vor allem, dass das letzte Wort nicht die Sünde und die Schande hatte beim David, sondern deine Gnade. Und dafür ehren wir dich und wir danken dir auch, dass am Ende dieses Tages, wie auch am Ende unseres Lebens, deine Gnade das letzte Wort haben soll. Und so ehren wir dich für die Nacht und für den morgigen Tag. Wir sind einfach sehr, sehr dankbar, Herr, für die Woche schon, die du geschenkt hast. Und freuen uns auf den letzten vollen Tag morgen und wissen, dass du auch aus der ganzen Woche sehr vieles mitgehen lässt in unsere nächsten Wochen und Monate. Aber danken dir für alles, was eben zunächst mal an diesem Tag drin war und gehen unter deinem Segen in diese Nacht. Amen.